Ciao zusammen und herzlich willkommen in der Villa Margherita.
Der Ort für Wissen, Inspiration und unzensierte Frauenthemen. Zwei Apothekerinnen und eine Frauenärztin teilen ihr Wissen.
Hallo zusammen. Ja, mir ist noch etwas in den Sinn gekommen, bevor wir richtig starten. Und zwar, das muss ich unbedingt loswerden, weil mir ist noch ein Tabuthema von mir in den Sinn gekommen.
Aus der letzten Folge.
Genau. Nein, ich habe so rumgestackelt und gar nicht gewusst, was sagen. Aber es ist mir dann wirklich kurz danach in den Sinn gekommen, ich habe eins und es sind Füße. Ja, Füße. Reden wir einfach nicht.
Ah, stimmt, wir haben doch mal über Yogamatten und Füße geredet.
Ja, oder auch ja. So in Marzili, da habe ich mal so eine Fußstudie gemacht und ab dann, ja. Nein, also ich finde immer noch, Podologin ist für mich ein Job zum Bewundern, also wer das kann.
Das ist gut zu wissen.
Genau, ja, aber Themawechsel. Mhm. Braucht ihr eigentlich eine extra Portion Power?
Wie ja, gerade schon, ja.
Du schon?
Ja. Fährlich.
Ja, wieso? Also beziehungsweise, oder wie stellst du dir das vor?
Ich nehme ein Supplement.
Ja, kein Wunder. Also bei dir frage ich gar nicht erst.
Ja, weil ich so viel nehme, oder was?
Ja, du nimmst eh.
Ja. Nein, im Moment muss ich mich ein bisschen bremsen.
Mhm. So, vom neuen Jahr.
Du bist am Durchstarten. Ja, nein, irgendwie bin ich so fast ein bisschen wild.
Ein bisschen wild.
Ja, ich komme mir ein bisschen wild vor. Ich muss mir jetzt mehr so den Parasympathikus pflegen. So Entspannung, Yoga, Dehnung, auspowern. Okay. Fast zu viel kürzlich im Ballett bin ich da in der Diagonale rumgehüpft. Ich fast nicht gewusst, woher mit meiner Kraft.
Also ich frage jetzt nicht, was du dir einschmierst.
Ja.
Vielleicht am Ende des Falls kommen wir nochmal zurück. Ja. aber ja, das sind schon mal ganz gute Hinweise auf unseren Fall vielleicht. Um was geht es?
Ja, in der heutigen Folge geht es um ein brandheißes Thema, nämlich um den Mann in der Frau.
Genau, Gianni stellt euch den Fall Testo Therese vor. Wir sind gespannt.
Es ist wirklich sehr aktuell, also brandheiß, weil wir auch in der Presse das Thema Menopause, Hormon diskutiert wird. Und wie es der Titel schon verraten hat, es geht um das Testosteron. Testosteron ist das Hodenhormon. Ihr als Latinerinnen, das ist der
Latinas,
Ursprung.
Latinas,
Mensch. Latinas. Das ist die Herkunft vom Wort Testosteron.
Testis,
genau.
Hoden.
Genau, es ist also ein Sexualhormon, ein männliches, also wird ein Androgen zugeteilt und es kommt bei Mensch und Tier in beiden Geschlechtern vor, unterscheidet sich aber in Konzentration und Wirkungsweise. Und jetzt mal einen Adolf gegeben, der Butteno Adolf. Er hat 1930 das männliche Sexualhormon aus Stierhodenextrakt und später aus Männerharn isoliert. Und ja, es ist mit der Zeit auch gelungen, das Hormon in der Struktur aufzuschlüsseln.
Was nicht heisst, dass man Hoden braucht?
Nein, weil wir haben unsere Protagonistin heute ist Therese. Sie ist 46. Und sie kommt in die Villa Margherita und verlangt etwas, das ihr Antrieb gibt. Sie hat nämlich schon eine Hormontherapie. Sie hat Schlafstörungen, Gelenkschmerzen. Man hat damals festgestellt, dass sie in der Frühmenopause ist, nach 40. Und ja, seither nimmt sie Hormonersatz, Estradiol, Progesteron. Und ihre Gelenkschmerzen sind besser und auch ihre Schlafstörungen sind weg.
Also genau, du hast gesagt, Frühmenopause heisst, es ist mit knapp 40 Menopause
gekommen,
sollte unbedingt natürlich die Hormonersatztherapie oder die Hormontherapie.
Die Indikation
bis
für eine
Hormonersatztherapie. Ja, genau.
Ja, sie hat sich natürlich dann auch literarisch mit dem Thema befasst und das Buch «Woman on Fire» gelesen, wo so in der Presse auch viel zitiert ist oder immer wieder in einem Magazin erscheint. Ja, und ihre Lust, da noch etwas zu optimieren, ist gross. Sie sagt nämlich, sie ist vermehrt antriebslos. Vor allem auch das Thema Sex. Das ja, ist ihr Tabuthema. Nur schon der Gedanke an Sex ist eine Katastrophe. Und das noch nicht mal mit 50. Sie hat selber sehr viel recherchiert auch in den Zeitungen einen Artikel gelesen über den Testosteron-Einsatz bei der Frau. Und sie hat jetzt das Gefühl, das ist genau das, was sie noch braucht.
Antriebslosigkeit ist ja unter einer gut eingestellten Hormontherapie jetzt nicht gerade das Erste, wo man daran denkt. Ja, und Testosteron ist ja der Inbegriff von einem männlichen Hormon, wie du es vorhin schon ein bisschen angekündigt hast. Und es steht, ja, wir denken, es stehen eher einem Mann zu.
Betonung auf Stehen. Ja.
Anja, du hast sicher jetzt viel auch die Frau auch gehabt, die Presseartikel gelesen haben. Und dann kommen sie zu dir. Wie gehst du mit dieser Forderung um, dass Frauen sagen, ich brauche das?
Ja, also zuerst mal tue ich mich natürlich sofort mit euch austauschen, was auch das Thema von diesem Artikel. Das ist mein erster Impuls. Und nach dem Austausch mit euch, ja, ich finde es grundsätzlich ermutige ja die Frauen, dass sie sich selber auch zu informieren und nicht immer, ja, Gott in Weiss ist ja schon lange ausgestorben, also nicht immer sofort alles zu glauben, was man über dem Tisch da erzählt, sondern eben selber eine Meinung zu bilden und sich zu interessieren. Aber wir müssen natürlich wissen, wo die guten Quellen sind. Ja, darum, ich finde es spannend, der Austausch, wenn jemand kommt wieder mit einem Artikel und versuche, wenn ich es nicht kenne, natürlich wissenschaftlich zu antworten und es selber nochmal ganz genau zu lesen. Aber es ist natürlich jetzt schon der Hype ist riesig gewesen, jetzt nach diesen Artikeln da über Testo in der Zeitung.
Ja. Ja. Darum können Sie genau. Sich jetzt auch einen Podcast einziehen.
Genau, Thema. Darum kann ich jetzt sagen, hey, wenn Sie kommen wieder mit dem Artikel sagen, hört doch der Testo-Therese-Podcast. Super, dass wir das jetzt machen, endlich. Ja, also, so zum Sagen, eben Östrogen ist klar, ich habe das Gefühl, das ist das vorherrschende Sexualhormon bei Frauen im Blut. Aber tatsächlich ist es nämlich so, dass der Androgenspiegel, also der Spiegel von dem männlichen Hormon, eigentlich die meiste Zeit etwas höher ist als der Östrogenspiegel. Nur gerade so kurz vor dem Eisprung und nach dem Eisprung ist eigentlich, sind die beiden Spiegel etwa ähnlich hoch. Also das ist noch so erstaunlich.
Ja, es ist tatsächlich ja nicht lang her, wo das Testosteron auch ganz klar in unseren Köpfen einzig im Mann zugestanden ist. Also es ist, wie du gesagt hast, klassisch sind es die Östrogen wie Estradiol, die den weiblichen Körper und seine Biologie regulieren. Und dem gegenüber stehen die Androgen wie das Testosteron, das hauptsächlich für die Entwicklung und die Physiologie des Mannes wichtig ist. Jetzt aber neuere Erkenntnisse zeigen, dass in beiden Geschlechtern klar Östrogen und Androgen für die Regulation von verschiedenen biologischen Prozessen entscheidend sind. Also der Begriff männliche und weibliche Sexualhormone zeigt schon ein bisschen auf, dass man eigentlich ein komplexes biologisches Netzwerk von so Steroidhormonen, wie sie sich auch nennen, dass man das in der Vergangenheit einfach sehr stark vereinfacht hat. Und ja, dabei ist ein Orchester, wo zusammenspielt und man eigentlich nicht einfach nur vom dominantesten Instrument oder dem Instrument, das die längste Spieldauer hat, immer nur von dem reden, oder? Weil die anderen Stimmen oder Instrumente sind wirklich auch für eine Melodie wichtig.
Also du meinst Hauptinstrument Mann, Testo,
ja, und Frau, Östrogen.
Genau, das ist nicht mehr, es ist eigentlich nicht so.
Fluider, also es gibt klare... Das wird ein bisschen fluider.
Ja.
Ja. Und ja, ich finde auch, wie du vorher gesagt hast, dass man zum Beispiel eben das Testosteron halt am Anfang in einem Stierhoden gefunden hat, heisst nicht, dass es eben auch bei der Frau an einem anderen Ort gebildet werden kann. Ich finde das noch spannend, wie sich das auch verändert in der Wahrnehmung. Und ja, jetzt ist es ja so, dass die beiden Hormone, wenn man jetzt rein chemisch schaut, sich strukturell recht ähnlich sind. Also die, auch in der Synthese, ist wichtig, Östradiol, also das Zwiebelhormon, entsteht aus dem Testosteron. Also das eine ist vom anderen abhängig.
Genau. Und da möchte ich schnell einwerfen, dass es in der Bibel ja das Bild vom Adam im Paradies gibt, wo dann seine Eva aus seiner Rippe geschafft hat. Oder auch in der griechischen Mythologie hat es Göttin Gaia gegeben, das ist Göttin von der Erde. Die hat ihren Sohn, den Kronos, angestiftet, dem Vater. Das ist wiederum der Uranus, wegen seiner Gewalt, Geschlechtsteil abzuschneiden und sie ins Meer zu rühren. Und aus die abgeschnittenen Geschlechtsteile von seinem Vater sind dann quasi vor einer Muschel gelandet und haben dann auf eine, sind dann so an, ja, an einem Strand, auf einer Insel getrieben, wo dann die Venus aus dieser Muschel bzw. diesen Geschlechtsteil auferstanden ist.
Also das ist eigentlich der biochemische Prozess, den vorhin gesagt hast, das haben die alten Griechen schon gewusst.
Ist eigentlich noch verrückt, ja. Ja. Anja, in der Embryologie ist alles ja auch sehr nah zwischen dem Bübli und Mädchen.
Es ist wirklich sehr, sehr nah. Es entscheidet so ganzes, ich weiß nicht mal, ob es ein kleines oder ein grosses Hormon ist, aber so ein Anti-Müller-Hormon entscheidet eigentlich, wenn es aus einem embryonalen Hoden gebildet ist worden, oder Hoden eben durch ein Y-Chromosom eigentlich, wenn das gebildet wird, dann verschwinden die Müller-Gänge, das ist eben Anti-Müller, das heisst, aus den Müller-Gängen entstehen eigentlich Vagina und Gebärmutter. Das heisst, wenn das Hormon gebildet wird, schon in der Embryonalperiode, dann gibt es eben einen Bub, also definitiv keine Vagina und kein Uterus, obwohl eigentlich alles vorbereitet wird, dass es auch ein Mädchen geben könnte.
Aber das Standardprogramm, wenn nichts aktiviert werden würde, dann würde es immer eine Frau geben. Das ist etwas, was mir besonders gut gefällt.
Da grinst sie.
Ja, da schauen wir doch ein bisschen tiefer noch in die Biochemie von den Hormonen von Mann und Frau.
Mhm.
Wie entsteht das Testosteron?
Zum Sagen, eben, bei den Männern, wie schon vorhin beim Stier, hat man, also nein, sorry. Ja, einfach aus dem Hoden entsteht Testosteron. Das lachst jetzt. Und das wird eigentlich stimuliert durch ein Hormon, das in dem Hirn gebildet wird.
Steuerhormon.
Das Steuerhormon, genau, das eben macht, dass der Hoden stimuliert wird und dass dann das Testosteron zum grössten Teil dort eben produziert wird. Und bei den Frauen ist es so, dass die Stöcke auch ein bisschen Testosteron produzieren und die Nebenniere rinden auch ein bisschen, aber die Hälfte kommt eigentlich nicht aus diesen zwei Organen, sondern wird eigentlich peripher gebildet, nämlich zum Beispiel so im Fettgewebe. Das ist wirklich, das ist unsere grösste Testosteronstätte.
Fabrik.
Genau, beim Mann werden ja Androgen auch in geringem Maß in den Nebennieren rinden produziert und beides, also bei Mann und Frau, tut Nebennieren rinden Produktion auch ein bisschen senken mit dem Laufe der Jahre, aber eben der Hoden bleibt ein bisschen konstanter, darum hat der Mann nicht quasi eine klassische Menopause. Mhm.
Genau, das ist das Konstante, dort wird immer wieder darum, auch Spermien produziert, oder? Und beim Ovar ist es leider so, dass das irgendwann die Funktion zu Ende geht, dass es dort nicht mehr kommt.
Ja. Der Körper tut dann nicht einfach zauber und schwupps die Bubs ist ein Steuerhormon da, wo irgendwie dann das Testosteron eben zaubert. Die Vorstufe, also die Basisbausubstanz von diesen Sexualhormonen, ist eigentlich das Cholesterol. Das ist sehr interessant. Das ist also die Vorstufe sowohl für das Progesteron, Estradiol, Testosteron. Also das ist noch, ja.
Ja, und das ist ja auch etwas ganz Interessantes. Wir reden ja immer, das Cholesterin sollte nicht zu hoch sein. Wir haben ja mal eine Folge darüber gemacht. Es gibt ja die Medikamente, die Cholesterinsenker sind. Und die tun tatsächlich das Cholesterin senken. Und gewisse Nebenwirkungen von diesen Cholesterinsenkern, sie hängen natürlich auch mit dem Mangel der Folgehormone zusammen. Mhm. Also wenn Cholesterin tiefer ist, ist ziemlich sicher, einfach rein chemisch gesehen, auch das Testosteron tiefer oder auch das Östrogen etc.
Und man kann es auch umkehren, also wenn quasi in der Peripherie zum Beispiel Sexualhormon oder Vitamin D, eben wo das Cholesterin entsteht, wenn das wieder dort auffüllen, den Mangel auffüllen, dann kann auch wieder das Cholesterin sinken.
Das genau, ist aber, das ist ja häufig etwas vom Ersten, was Frauen auch merken, wenn sie plötzlich sagen sie bei einer Standarduntersuchung, plötzlich ist das Cholesterin höher, wo sie, sage jetzt mal, das Gesamtcholesterin, obwohl sie in ihren Lebensumständen nichts verändert haben. Und das ist etwas, das mit der Hormonproduktion zusammenhängt. Es ist wie ein Stau,
wenn das Cholesterin nicht der Baustoff ist zwar noch um, aber die Umsetzung ins Haus oder was auch immer ist dann nicht mehr gegeben. Ja. Interessant ist auch, dass das Testosteron nur etwa 1-2% dort frei zirkulieren, der Rest ist irgendwie gebunden im Körper, also Eiweiß. Genau, es gibt so wie einen Testosteronpool. Mhm. Anja, wie macht man da so ein Labor?
Ja, man kann das anschauen im Blut. Und meistens ist es eben wichtig, und das, da sehe ich immer wieder den Fehler, dass man einfach das freie Testosteron hat bestimmt Aber grundsätzlich sollte man eigentlich immer das gesamte Päckchen, also man sollte wirklich das Gesamttestosteron bestimmen, man sollte aber auch das SHB geben, das Bindende, das Protein,
Transporter,
wo, ja. Genau, wo das Testo bindet, das sollte man auch anschauen, weil wenn das extrem hoch ist, ist ja klar, das hat nicht mehr so viel freies Testosteron, weil das sucht das Testosteron wie ein Schwämmli aus dem Blut auf. Also das sind wichtige Hinweise darauf, wie funktioniert alles zusammen. Und man kann auch im Blut das DHEAS messen, das ist eben das von Nebennierenrinde, das männliche Hormon, die Vorstufen, und das sind alles spannende Parameter, die man anschauen kann.
Das Gesamtbild, sich wie eine Gesamtübersicht kann verschaffen.
Genau. Ja. Wobei man muss eben sagen, es geht nicht unbedingt gegen ab. Also wenn man jetzt sieht, okay, das Gesamttestosteron ist wirklich mega, mega tief, dann muss man unbedingt zum Beispiel eine Therapie geben, also Testosteron zum Beispiel verschreiben. Das ist so nicht. Es gibt keine Cut-off-Werte, wo man sagt, das muss man unbedingt therapieren. Genau.
Wir haben vorhin von einer Vorstufe geredet, eben das Cholesterin oder Cholesterol. Und es gibt auch noch ein anderes Vorstufenhormon, das Relevanz hat für die ganze Steroidsynthese, Hormonsynthese. Das ist das DHEA, Dehydroepiandrosteron.
Genau, das ist eine Vorstufe. Es ist schon eine hormonartige Substanz. Die kommt ziemlich nach dem Cholesterin eigentlich. Und die kann dann nur noch den Weg eigentlich gehen ins Testosteron zum Estradiol. Also es ist eigentlich eine direkte Vorstufe vom Testosteron. Darum, wie gesagt, kann man das auch so messen als Indiz, wie es ums Testosteron steht.
Also, genau, messen tut man das THAS. Das ist immer so wichtig. Ja, und das eben, THA gibt man eigentlich.
Eigentlich, oder? Ja. Mhm. Ja, also Testosteron bei Frauen ist also in erster Linie für die Estradiol-Synthese von Bedeutung.
Sag mir noch schnell, Jani, du kannst das immer so gut erklären. Nehmen wir noch schnell den ganzen Weg, ganz kurz abgeschnitten. Wir fangen an beim Cholesterin.
Genau.
Das wird umgewandelt
in Pregnenolon.
In Pregnenolon. Und nachher?
Dann kann es nachher weitergehen in Nebennierenrindachse. Ja. Also das ist Progesteron, ja. Aber auch Stresshormon. Ja. Also
Cortisol,
ja. Genau. Und dann geht aber das Pregnenolon geht nachher weiter ins DHEA.
Ja.
Und von dort geht es dann bis Testosteron weiter und ins Estradiol. Es gibt noch so einen Zwischenweg, wo noch Progesteron wieder zurück kann verwandelt werden ins DHEA.
Und man kann das Ganze ein bisschen abkürzen, indem man zum Beispiel DHEA direkt gibt.
Genau. Mhm. Also DHEA hat dann eigentlich eine Eigenwirkung als Vorstufe im Körper, plus eben, es kann dann noch umgewandelt werden in Testosteron und in Estradiol.
Nur je nachdem, wo das Gewebe...
Wo es eben das Gewebe ist. Und das ist nicht so zuverlässig. Das ist nicht irgendwie, man kann sagen, so viel Anteil ist denn das oder dieses. Das ist wie verschiedene aktive Scherli im Körper, also die rumschnipseln. Das ist ein Eiweiß, Aromatase. Und die ist halt bei allen Menschen ein bisschen anders aktiv. Also es kann sein, zum Beispiel, wenn man DHEA geht in einer Frau, dass es wirklich vermehrt umgewandelt wird in Testosteron oder dass es Estradiol mehr erhöht. Das kann man eben nicht so genau sagen.
Darum ist es eben ist nicht bei allen gleich beliebt.
Nein, das ist einfach, weil die Schere schneller oder weniger schnell oder
die eine oder andere Richtung ein bisschen anders schafft. Und gell, die Aromatase, das ist eigentlich noch ein schöner Name, das Scherli, das ist vor allem in den Eierstöcken, aber auch im Brustgewebe vorhanden, aber auch in der Leber und im subkutanen Fettgewebe.
Also, ja, das ist eben noch interessant, dass also das Fettgewebe übernimmt eigentlich hormonelle Funktionen, auch im Sinn von einer Kompensation. Also wenn man zum Beispiel in den Wechseljahren oder auch der Mann in der Andropause ein bisschen zunimmt, tut das quasi ein bisschen kompensieren.
Also Drehstockfunktion
quasi. Genau, so die Drüsen, also Geschlechtsdrüsen nehmen ab in der Funktion und das Fettgewebe, das oben ist, kann dann so quasi den Abfall ein bisschen auffahren. Natürlich nicht 1:1, aber die merken es meistens ein bisschen weniger, die ein bisschen Pölsterchen
haben. Und ein bisschen mehr Fettgewebe haben, die kommen auch ein bisschen später, glaube ich, in die Menopause rein.
Ja, aber wir erinnern uns, Testosteron zu 25% produziert im E-Stock, zu 25% produziert in Nebennierenrinde und zu 50% im Fettgewebe. Mhm.
Ja.
Bei der Frau. Und wenn natürlich der E-Stock schon mal wegfällt, ist es natürlich gut, wenn das Fettgewebe ein bisschen mehr produziert.
Das ist genau.
Ja, also, gehen wir mal zu den Funktionen von dem Testosteron bei der Frau.
Genau.
Ausser, dass dort Östrogen daraus gebildet werden
kann. Genau, das war so die klassische Funktion vom Testo in der Frau. Also, es ist der Pool für die weiblichen Hormone. Aber Testosteron auch in der Frau hat eine Eigenwirkung. Also wir haben sogenannte Adoc-Stellen für Androgen, also für die männlichen Hormone. Und da sind viele Organe wie Brust, Hirne, Knochen, wir haben es gehört, Fettgewebe, Leber, Haut, aber auch in den Muskeln. Genau. Dort hast du noch welle.
Ah ja, dort habe ich noch etwas sagen, bei den Muskeln. Genau. Testosteron hat ja auch, wie du gesagt hast, eine muskelaufbauende Wirkung. Ja. Und wenn man jetzt ein bisschen weniger hat, wenn Testosteron abnimmt, aus welchem Grund jetzt auch immer, zum Beispiel in der Postmenopause, ist es schwieriger, eine Muskelmasse zu erhalten oder neue aufzubauen. Es ist immer noch möglich. Mhm. Dort ist sicher das Training, auch Krafttraining, wahnsinnig wichtig. Aber es geht länger. Also es braucht einen grösseren Aufwand. Und genau das Muskelgewebe würde dann auch zum Beispiel helfen beim Verbrennen von Kalorien.
Also oder den Knochen erhalten.
Zum Beispiel, ja. Aber darum, das ist einer der Gründe, warum es schwieriger wird, Gewicht zu verlieren oder Fett abzubauen, ich muss wieso sagen, wenn man in den Wechseljahren ist. Oder,
und das
oder
erklärt wiederum, dass der Mann halt mehr Muskelgewebe hat, weil er natürlich eben hauptsächlich Testosteron hat als Sexualhormon. Aber wie gesagt, der Aufbau von Muskelgewebe ist abhängig von dem Hormon, vom Testosteron. Und sogar die Fettzellen werden dann gekämmt. Darum hat der Mann auch weniger Zellulite sozusagen. Also er hat ein quervernetztes Bindegewebe und ist in dem Sinne ein bisschen straffer auch. Testosteron tut auch in der Frau die Eiweißsynthese fördern und die Erythrozytenbildung. Das erklärt wiederum auch, wieso dass der Mann weniger einen Eisen- oder einen Mangel an Erythrozyten oder Hämoglobin hat wie eine Frau. Und genau. Auch weniger Osteoporose hat wegen dem Knochenaufbau.
Genau, und halt wirklich ein sehr wichtiger Faktor für uns Frauen ist, dass Testosteron definitiv einen ganz guten Effekt hat auf unsere sexuelle Lust.
Mhm. Also, das ist auch die nachgewiesene.
Genau. Das ist wirklich das.
Geschichte genau. In der Frau
mit dem Testosteron. Das gilt als erwiesen, dass es das Sexualverhalten sehr positiv moduliert. Genau. Mhm. Mhm.
Ja, jetzt ist ja die Frage, was wir mit unserem Theresli machen. Das ist jetzt ein bisschen untergegangen vor lauter Testosteron.
Ah ja, was hat sie schon wieder gehabt?
Ja, sie hat ja selber gelesen und quasi Testosteron Therapie eingefordert.
Ah ja, genau.
Wegen sexueller Mangellust.
Mangellust. Liebe du Verlust.
Lustmangel. Genau. Liebe du Verlust. Genau. Ja, und jetzt für mich rein, wenn wir jetzt all das gehört haben und das so herleitet, wir haben die Wechseljahre, also die Ovarien lassen noch, wir haben das Absenken vom Estradiol, vom Progesteron, aber das weiss man, auch vom Testosteron. Und dann, wenn wir weniger Testosteron haben, haben wir wieder weniger Estradiol, dann macht es für mich irgendwie schon noch Sinn, jetzt mal Testosteron einzusetzen, obwohl sie schon eine Hormonersatztherapie hat.
Ja, das ist halt wirklich ein extrem schwieriges Thema, wo ich ein bisschen in die Schweiz komme jetzt gerade. Ist jetzt nicht, weil Mannsart ist immer noch kalt. Aber es ist halt so, es gibt wirklich zu wenig gute Evidenz, also zu wenig gute wissenschaftliche Datenlage, dass man Testosteron wirklich einfach so verschreiben kann. Es gibt zu wenig Studien. Es ist in Australien, ich glaube, das einzige Land, wo Testosteron wirklich zugelassen ist für die Frau. Und wir haben jetzt hier so die einzige wirklich Indikation, wo man kann sagen, man kann Testosteron verschreiben. Zwar immer noch nicht zugelassen. Ich muss immer noch sagen, es ist Off-Label-Use. Es ist nicht so für also, das
Produkt. Magistral kann man es.
Ja, kann man es dann verschreiben. Wenn eine Frau vor der Menopause irgendwie eine Operation hat an den Eierstöcken, also die irgendwie muss rausnehmen, dann ist klar, dass sie eigentlich deutlich davon profitiert von der Testosterontherapie und nicht nur von der Östrogen-Progesterontherapie. Also das wäre eine Indikation für mich, eine klare. Oder halt eben bei postmenopausalen Frauen, die wirklich so ein, so eine Libido-Störung haben, im Sinn von einem SDD. Und das ist wirklich noch schwierig zu definieren. Genau, das ist schwierig zu definieren eigentlich. Das ist wirklich so ein anhaltender oder wiederkehrender Mangel oder gar das Fehlen von sexuellen Fantasien oder vom Verlangen nach sexueller Aktivität. Und dadurch muss es aber Stress verursachen. Also es gibt ja Paar, wo das, wo das normal ist, dass man weniger zusammen schlaft und so, und wo das einfach auch nicht kein Stress auslöst. Aber auch wenn es zu Stress auslöst oder zwischenmenschliche Schwierigkeiten gibt, dann ist es eigentlich per Definition so ein HSDD. Also Hypoactive Sexual Desire Disorder.
Wir haben uns ein bisschen gedrückt von dem englischen Begriff.
Jetzt habe ich es schnell hinter mir gebracht. Genau. Und Prävalenz ist ja etwa 12%. Das ist, ist jetzt es ist auch schwierig zu diagnostizieren, weil es braucht natürlich auch eine Prüfung von anderen Faktoren. Oder gibt es irgendwie biologisch, also irgendetwas, wo, also Schmerzen zum Beispiel schlecht sich her, dass man keine Lust mehr hat? Gibt es irgendwie zwischenmenschliche Faktoren? Gibt es psychologische Faktoren? Soziokulturelle Faktoren?
Das kannst du fast nicht auseinanderhalten.
Nein, das kannst du fast nicht. Ja. Aber es muss ein grosser Leidensdruck da sein.
Aber die Frauen müssen gleichzeitig eine Östrogentherapie haben, auch bei dieser Indikation, oder?
Ja, das macht eigentlich Sinn, dass man es zusammen gibt, oder?
Aber jetzt gleich, bei hartnäckig, Therese hat ja das, dann könnte man ja gleich das mit dem Testosteron probieren.
Das schreibe ich nicht so in die Ecke. Man darf es ja, es ist nicht so, dass man ins Gefängnis kommt, wenn man es verschreibt. Oder?
Also wenn sie nur wegen Antriebslosigkeit käme, würde ich sagen nein, aber sie sagt, Sex ist quasi ein Horrorthema.
Sex ist ein Horrorthema, sagt sie sogar. Okay. Ja. Nein, da kann man es natürlich diskutieren. Man muss sagen, was es für Nebenwirkungen haben könnte. Also sie können zum Beispiel Akne bekommen. Sie können auch so ein bisschen vom Behaarungstyp, also ein bisschen vermehrt Haar bekommen, so Schnäuzli, Bärtli vielleicht, wenn sie das in Kauf nehmen. Ja, es ist jetzt nicht so, dass sie eine Klitoris-Hypertrophie bekommt, also dass das Klitoris wächst bei dieser Dosierung, die man würde verschreiben.
Ohne den tiefen
Stimmbruch.
Oder dass sie sexuell bissig wird, sie aggressiv wird.
So, ja.
Dann oben so
rausschießen. Das wüsste ich nicht. Es ist ja wirklich extrem, also es ist wirklich, wenn man es verschreibt, ist es wirklich sehr, sehr low dose. Etwa 10 davon, was die Männer, oder Janine, was
ja, Männer also ich werde mich jetzt auch nicht auf eine Dosierung festlegen. Ja. Es hat sicher mal ein Produkt gegeben, das zugelassen ist, vaginal für Frauen. Und das war also bei weitem unter 1 Milligramm Testosteron vaginal. Also einfach so, um ein bisschen Anhaltspunkt zu geben. Aber rein die Antriebslosigkeit, Priska, das wäre ja auch in der Welt der Mikronährstoffe irgendetwas, wo wir noch könnten uns eingeben, oder?
Wenn sie natürlich.
Also oder Muskeln und
Du kannst viel machen. Also eigentlich das, was am besten und am schnellsten wirkt, sind wirklich hoch dosierte Aminosäuren. Da habe ich jetzt die besten Erfahrungen gemacht, dass man auch etwas nimmt und einfach mal etwas merkt. Also nach 2-3 Tagen merkt man da schon eine Veränderung. L-Glutamin ist zum Beispiel etwas, wo man sogar aufpassen muss, dass man nicht zu fest rumgaloppiert. Also das gibt wirklich recht viel Power. Hochdosierte B-Vitamine, die sind nicht immer rezeptfrei erhältlich. Ich muss sagen, die tiefen Dosierungen, die sind nicht immer interessant. Aber natürlich auch an Schilddrüsenhormone denken. Und was mir auch ganz wichtig dünkt, Bewegung an der frischen Luft. Also das ist eigentlich, da gibt es einen Konsens im Vergleich zum Testosteron, wo es nicht immer einheitlich ist. Sie sind eigentlich Psychiater, Psychologen und sonst andere Mediziner und auch Apothekerinnen. Nein, man ist sich einig, dass regelmäßige Bewegung eigentlich bei Antriebslosigkeit etwas vom Wirksamsten ist. Mhm. Aber das ist natürlich genau, wenn jetzt die Therese nicht vom Sofa aufkommt, vielleicht auch schwierig, sie überhaupt in die Bewegung reinzubringen. Was auch noch eine Variante ist, wo manchmal gerne genommen wird, auch in der täglichen Beratung, sind Bittermittel. Also all die Bitter, man sagt Bitter weckt. Da gibt es verschiedene Extrakte, die man nehmen kann. Es kann Artischocken sein oder aber die Meisterwurz, Imperatoria. Also wenn jetzt jemand sagt, ich will mehr Mut und brauche Testosteron, das ist ja das, was eben nicht wo wirklich die Ärzte sagen, nein, das aus dem Grund gebe ich dir sicher nicht, dann könnte man zum Beispiel auch so etwas mal ausprobieren.
Ich habe übrigens in der Vorbereitung vom Fall mich auch in die wissenschaftliche Datenbank eingegeben. Und es gibt also etliche Studien, die sagen, ja, bei Frauen ist Depression vermehrt, also prozentual haben mehr Frauen Depressionen als Männer und man hat recht einen hohen Anteil, hat man eben so Hormonmessungen gemacht, wo man festgestellt hat, doch da haben wirklich die meisten Frauen schon auch ein Ding mit dem Testosteron, das nicht im guten Verhältnis steht. Wir wollen jetzt noch nicht Schluss auf Therapie machen, aber tätige Studien sind wirklich im Gange, also die Art von Antriebslosigkeit, eben, wo fast in eine Depression kann gehen kann, ja, nicht zu vergessen, dass sich wahrscheinlich da in den nächsten Jahren sehr viel wird tun.
Vielleicht, wenn wir in 2 Jahren die Folge noch mal würden oder werden aufnehmen, sieht es dann vielleicht anders aus.
Ich bin überzeugt, ja.
Also, wenn ich jetzt
Therese... Mit dem sozialen Mediendruck,
ja.
Oder?
Ja. Ich denke, ja.
Also, wenn ich jetzt Therese wäre, würde ich sagen, ich würde jetzt das gerne messen und mir niedrig dosiertes Testosteron transdermal verschreiben zu dir, Anja.
Genau. Also messen eben, nochmal, muss man wirklich noch ein bisschen, ich will es nochmal einfach erwähnen, ich habe es eben, glaube schon, aber man tut jetzt nicht messen und sagen, aha, du hast das niedrige Testosteron ja unbedingt. Also man misst eigentlich einen Ausgangswert vom Testosteron und natürlich auch von den ganzen eben anderen Parametern. Eben vor allem auch zum Vermeiden, dass man wirklich schon das höchste Testosteron nicht, dass man dann noch Testosteron drauf gibt, das will man natürlich nicht. Und wenn man zum Beispiel auch das höchste SHBG hat, also das Sexualhormon bindende Globuli, dass man dann eigentlich, dass dann sinnlos ist, Testosteron zu geben, das wird jetzt auch wieder oder angedockt und dann auch gleich noch zu wenig. Und das heisst, also es macht sicher Sinn, die Androgen zu messen, aber jetzt nicht irgendeine Therapie anzufangen aufgrund von einem zu niedrigen oder so. Und klar, ich finde es, ich würde es jetzt hier zum Beispiel aufschreiben. Was man sicher müsste machen, ist, wenn man es verschreibt, dass man dann so nach 3 bis 6 Wochen nochmal den Hormonspiegel misst.
Das ist sicher
dass
gut.
Dass sie nicht irgendwie jetzt in einen zu hohen Bereich kommt und überdosiert ist, dann kann man natürlich die Dosis ja auch noch ein bisschen runterschrauben.
Was für mich als Apothekerin, die sich auch für Galenik interessiert, also für die Applikation zu formen, wichtig ist, immer wieder habe ich Anfragen für Testosteron, wo Frauen, die gerade international umzirkulieren, sei es selber beruflich oder mit den Männern, oder die sind vielleicht irgendwie in Brasilien und haben schon von einem Testosteron-Pellet gehört, wo man sich an der Haut setzen oder eben spritzen, irgendwie einfach Sachen, wo sicher man kann
nicht
sagen,
sicher sind.
nicht sicher sind und wo man kann sagen, dass dort einfach die Spiegel, die man erreicht, sehr, sehr, also könnt oben rausschiessen. Es ist einfach nicht so vorhersehbar, wie es ist. Und das sind wirklich auch alles Off-Label-Uses, die ich jetzt nicht empfehle. Also die sicherste Methode und Nummer 1, wenn man es off-label-use macht, ist das transdermale Testosteron, wenn man sich halt einstreicht, das Creme oder Gel. Oder
redet man dort eigentlich auch von bioidentischem oder humanidentischem Testosteron?
Testosteron, ja.
Gibt es noch andere, gell? Ich weiss, jetzt geht nicht auswendig, aber meistens in der normalen Anwendung ist einfach...
Testosteron ist humanidentisch. Es gibt noch das Dihydrotestosteron, das ist auch bioidentisch, aber das ist das, was man eigentlich nicht so will. Das ist, dem werden nicht nur die optimalen Wirkungen zugeschrieben. Ja.
Interessant.
Okay, wie lange dauert das, wenn man jetzt transdermales Testosteron anwendet, Anja, jetzt für das HSDD zu behandeln?
Also eben, das kann bis zu 6 Wochen dauern, dass man Verbesserung merkt von diesen Symptomen. Also vor allem, dass man merkt, okay, jetzt hat man wieder ein bisschen mehr Lust. Also man darf nicht verzweifeln, wenn es nicht nach einer Woche schon, wenn man nicht schon im Schlafzimmer
rumgumpert.
Genau. Sehnsüchtig auf einen Mann wartet.
Also, Bettsprung macht.
Ein Kopfkino. Genau. Etwa 6 Wochen kann es schon dauern. Und wenn man jetzt aber merkt, dass man nach 6 Monaten Therapie wirklich absolut keine Wirkung hat, oder merkt, dann kann man so weglassen. Das nützt dann auch nicht mehr. Genau. Und natürlich ist klar, man darf Testosteron nie anwenden, wenn man das Gefühl hat, man könnte schwanger werden oder schwanger sein. Das hat eine schädliche Wirkung auf ein Embryo. Genau.
Und oft, glaube ich, wenn man Sport macht, muss man ein bisschen aufpassen, oder? Ja. Leistungssport.
Mit einem Doping. Ja. Ja.
Ah ja, logisch, ja.
Ja.
Genau. Das ist noch ein guter Input. Ja. Aber ja, der Fall führt eigentlich zu unserer Take-Home-Message, dass wir immer mal etwas rausholen. Vor allem gefällt das der Preiskamp mehr. Auch wenn es nicht immer ganz evidence-based ist.
Wir sind ja manchmal schon ein bisschen off-label orientiert.
Du hast ja mehr noch im Team.
Ja, du musst genau. Immer noch Seriosität reinbringen.
Aber wir müssen auch sagen, auch die Wissenschaft wird sich immer noch entwickeln, muss alte ja, Ansätze, wo sie gegangen ist, verbessern oder ja, wie jetzt in dem Fall, wo man sagt, es gibt nicht einfach das männliche Hormon und das weibliche Hormon, sie gehören beide Geschlechter, ganz nach dem chinesischen
Yin-Yang-Prinzip.
Ein bisschen von ja, ein bisschen Mann in der Frau und ein bisschen Frau in ja. Im Mann.
Hey, und da müssen wir ja mal eine Folge machen, gell? Es gibt ja auch Männer, die Östrogen zuführen oder Progesteron. Ist natürlich auch stark off-label. Wir tun uns nur streifen, aber vielleicht gibt es dann mal eine Folge darüber.
Genau.
Also ich habe das Gefühl, dass es mehr Studien gibt, jetzt, was ein bisschen Revolution von Unger geht, von uns Frauen, wo man ein bisschen mehr die...
Wie Mensch von Unger.
Nein, ich meine einfach, es wird wirklich mehr
darüber geredet. Ja.
Oder dann wird auch wieder auch mehr darüber geforscht, ist ja klar. Ja. Also, ja. Mhm. Ich denke, da sehen wir vielleicht wirklich zwei Jahre, machen wir nochmal eine neue Folge. Und mir ist noch etwas in Sinn gekommen, genau, also für eine Indikation, ich habe vorhin gesagt, für mich eine klare Indikation wäre, wenn man dieses Stück wegoperiert, so in jungen Jahren, oder wenn man wirklich eben die klare Libido-Störung hat nach der Menopause. Aber es gibt noch im Kinderwunschzentrum verschieben wir DHA zum Beispiel, wenn man sieht, okay, eine Frau hat jetzt auf eine Stimulation, weil sie eine IVF-Therapie, also eine künstliche Befruchtung, machen, reagiert irgendwie gar nicht, also ist so ein Low-Responser. Und sie hat wirklich zu wenig männliche Hormone im Blut, also dann würde man es auch abchecken, das Blut. Dann kann man eben mit der DHA-Therapie vielleicht auch noch etwas rausholen. Also
ein Eili oder so.
Ein Eili 2, ja.
Ja, das DHA, ja, muss man auch sagen, das gibt es schon länger. In den USA ist es sehr gut und breit eingesetzt. Ja, es braucht vielleicht einfach für das Testosteron für die Frau als Therapie noch ein bisschen Zeit.
Und es gibt auch noch eine andere Indikation, zum Beispiel die roten Augen, die trockenen. Da kann man doch auch mit ganz niedrig dosierter Testosterontherapie kann man das so behandeln.
Ah, ehrlich?
Das ist
auch
noch, ja.
Also genau. Als Augentropfen?
Nein, ja. Nein, schon lokal. Also nicht lokal. Also,
jetzt habe ich mich schon gesehen mit dem Schäl.
Aber ja, hey, ja. Schon niedrig dosiert weckt Testosteron den Tiger in dir.
Ja, jetzt haben wir viel
für die, die Kellogg-Werbung noch kennen.
Ist ja schon älter.
Ist schon älter, ja.
Ja, ich hoffe, wir haben ein bisschen etwas beitragen zu diesem Thema. Aber es ist alles noch so sehr offen. Wir wollten es auch nicht so aus dem Fenster rauslehnen.
Aber sehr verheißungsvoll.
Aber ja, ich denke, immer wieder darüber reden bringt sicher viel.
Ja. Wir bleiben dran.
Hey,
tschüss zusammen.
Tschüss zusammen.
Villa Margarita, der Podcast.
Namen in unseren Fällen sind frei erfunden. Ähnlichkeiten mit lebenden oder toten Personen sind rein zufällig.